SRF 1.
«12.30 Uhr. Sie hören die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Schön, haben Sie eingeschaltet. Finanzielle Hilfe für Kulturschaffende. Jetzt ist klar, wie die 280 Millionen Franken des Bundes verteilt werden. Erste Lockerungen in Österreich. Nach Ostern dürfen kleinere Läden sowie Bau- und Gartencenter wieder öffnen. Keine Passagierflüge, das führt auch zu einbrechenden Kapazitäten in der Luftfracht. Die Branche sucht nach Lösungen gemeinsam mit den Airlines. Das heißt zum Beispiel,
dass wir Flüge anbieten, die nur Fracht transportiert, entweder im Frachtbauch oder dann auch in der Kabine.
So eine Sprecherin der Fluggesellschaft Swiss. Und Frankreich schränkt das öffentliche Leben massiv ein. Schweden hingegen setzt im Kampf gegen die Corona-Pandemie auf Selbstverantwortung. Wir reden über die Situation in diesen beiden Ländern im Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. Guten Mittag. Zuerst wurden die ganz großen Konzerte abgesagt, anschließend Theater geschlossen und inzwischen steht das gewohnte kulturelle Leben in der Schweiz still. Vor 2 Wochen hat der Bund deshalb auch für die Kultur ein Massnahmenpaket von 280 Millionen Franken bewilligt. Jetzt steht die finanzielle Hilfe bereit. Ruth Wittwer berichtet.
Balletttänzerinnen, Filmemacher oder Musikerinnen, sie und viele andere in künstlerischen Berufen verloren quasi ebenfalls über Nacht durch die Corona-Pandemie ihren Job und ihr Einkommen. Einige sind im Mandatsverhältnis angestellt oder freischaffend tätig. Nicht alle von ihnen können vom großen milliardenschweren Wirtschaftshilfepaket des Bundes profitieren. Für sie steht ab heute die kulturspezifische Hilfe von 280 Millionen bereit. Daniel Männer vom Bundesamt für Kultur.
Wenn Kulturunternehmen oder Kulturschaffende, einzelne selbstständige Kulturschaffende oder auch Kulturvereine Hilfe brauchen, können Sie auf der Website des Bundesamts für Kultur die entsprechenden Informationen abrufen und dort finden Sie auch Informationen darüber, wo Sie Ihre Gesuche einreichen können.
Die Soforthilfe richtet sich an nicht gewinnorientierte Kulturunternehmen und Kulturschaffende. Die Ausfallentschädigungen können sowohl gewinnorientierte als auch nicht gewinnorientierte Kulturunternehmen und Kulturschaffende in Anspruch nehmen. Dazu gibt es auch Finanzhilfen für Kulturvereine im Laienbereich. Das Bundesamt für Kultur oder die Kulturstiftung Pro Helvetia entscheiden selber nicht darüber, wer wie viel erhält. Dafür sind die Kantone zuständig oder der Verein Suisse Culture Sociale und die einzelnen Kulturverbände. Ab heute werden dort Gesuche um Unterstützung entgegengenommen. Diese Hilfe zur Überbrückung von finanziellen Engpässen ist auf 2 Monate befristet. Sie kann aber, wenn nötig, auch verlängert werden.
Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga hat wegen der Corona-Krise die Basler Regierung und Vertreter der Pharmabranche getroffen. Mehr dazu jetzt in den Meldungen mit Christoph Studer.
Beim Besuch in Basel habe sie sich ein Bild der Lage machen wollen, sagte Sommaruga. Zudem habe sie wissen wollen, wie die Pharmabranche mit den Behörden, aber auch mit anderen Pharmaunternehmen zusammenarbeite.
Ich habe heute Morgen im Gespräch mit der Pharmaindustrie erfreut gehört, dass auch hier die Zusammenarbeit mit den Behörden hervorragend funktioniert, dass auch die internationale Zusammenarbeit gerade auch in der Forschung sehr wichtig sei und man sich über die Grenzen, über die Landesgrenzen hinweg austauscht, um Therapien zu entwickeln und natürlich gleichzeitig auch, wie gesagt, die Therapiemöglichkeiten und längerfristig auch Impfungen.
Sagte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga an einer Medienkonferenz in Basel. Der Kanton Basel-Stadt unterstütze die Massnahmen des Bundes zu 100%, sagte Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann. Die Zahl neuer Infektionen in der Region habe begonnen, sich abzuschwächen. Damit zu den aktuellen Zahlen der Corona-Fälle in der Schweiz. Es gibt insgesamt knapp 22'000 laborbestätigte Infektionsfälle, wie das Bundesamt für Gesundheit mitteilt. Das sind 550 mehr als am Vortag. Bisher sind 584 Menschen in der Schweiz im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Die Zahlen beruhen auf Meldungen, die das Bundesamt für Gesundheit bis heute früh erhalten hat. Entsprechend können sie von Zahlen abweichen, die die Kantone kommunizieren. Überwachungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus könnten Persönlichkeitsrechte gefährden. Diese Befürchtung äußern Amnesty International, die Stiftung für Konsumentenschutz und die Digitale Gesellschaft in einer gemeinsamen Stellungnahme. Digitale Hilfsmittel wie etwa die Analyse von anonymisierten Handydaten seien zwar nützlich, ihr Einsatz müsse aber verhältnismäßig bleiben und habe transparent zu erfolgen, schreiben die drei Organisationen. Als unverhältnismäßig kritisieren die drei Organisationen unter anderem eine Maßnahme der Aargauer Regierung. Diese erlaubt der Polizei, mit Videokameras in Echtzeit zu überwachen, ob etwa Vorschriften über Ansammlungen von Menschen eingehalten werden. Die Folgen der Corona-Krise treffen Menschen, die von Armut betroffen sind, am stärksten. Auch für sie brauche es spezielle Hilfsmaßnahmen. Das finden 28 Organisationen, die in diesem Bereich tätig sind. Konkret schlagen sie vor, armen Menschen die Strom- und Telefongebühren zu erlassen. Helfen könne es auch, Corona-bedingte Krankheitskosten zu übernehmen. Schließlich fordern die Organisationen mehr Unterstützung, etwa für Frauenhäuser und Anlaufstellen für Alleinerziehende. In Japan steigen die Infektions- und Todeszahlen im Zusammenhang mit dem Coronavirus seit einigen Tagen wieder stärker an. Nun hat Regierungschef Shinzo Abe angekündigt, dass er morgen Dienstag den Notstand über Tokio und Osaka sowie weitere Regionen des Landes ausrufen werde. Die Notstandsmaßnahmen würden aber weniger Einschränkungen zur Folge haben als in anderen Ländern, stellte Regierungschef Abe in Aussicht. Für die Wirtschaft, die unter der Corona-Pandemie leide, werde Japan, Zitat, beispiellose Unterstützungsmaßnahmen beschließen. Noch eine Meldung, die nichts mit dem Coronavirus zu tun hat. Der Rückbau des Atomkraftwerks Mühleberg ist nach Angaben des Betreibers BKW auf Kurs. 3 Monate nach dem Beginn der Arbeiten seien die Brennstäbe aus dem Druckbehälter entnommen und ins Lagerbecken gebracht worden, teilen die BKW mit. In den vergangenen 3 Monaten habe sich die Radioaktivität der Brennstäbe um den Faktor 1000 verringert. Die Stäbe sollen im Lagerbecken nun weiter abkühlen, bevor sie ins Zwischenlager Würnlingen transportiert werden. Das Wetter heute und morgen Dienstag gibt es viel Sonnenschein. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf 19 bis 23 Grad.
Österreich gehört zu jenen Ländern in Europa, die früh strenge Maßnahmen verhängt haben, um die Corona-Pandemie einzudämmen. So gelten etwa weitgehende Ausgangsbeschränkungen. Wer sich nicht daran hält, wird bestraft. Seit heute müssen die Menschen zudem beim Einkaufen in größeren Supermärkten oder Drogerien eine Gesichtsmaske tragen. Nun aber geht Österreich auch bei den Lockerungen der Maßnahmen voran. Veronika Meyer.
Der Dienstag nach Ostern. Diesen Tag dürften die Österreicherinnen und Österreicher seit heute Vormittag ganz besonders herbeisehnen. Ab diesem Tag nämlich will die Regierung die Einschränkungen, die sie wegen der Corona-Krise verhängt hat, schrittweise lockern. Das erklärte Bundeskanzler Sebastian Kurz vor den Medien.
Unser Ziel ist, dass mit 14.04. kleine Geschäfte bis 400 Quadratmeter sowie Bau- und Gartenmärkte wieder öffnen dürfen. Selbstverständlich unter sehr strengen Sicherheitsvorgaben, was das Tragen von Masken, die Desinfektion, aber auch eine limitierte Anzahl von Kunden pro Geschäftslokal betrifft.
Ab Anfang Mai sollen dann auch alle anderen Geschäfte ihre Türen wieder öffnen dürfen. Restaurants, Cafés und auch Hotels hingegen können frühestens Mitte Mai damit rechnen, wieder Gäste zu empfangen. Und auch die Schulen sollen bis Mitte Mai geschlossen bleiben. Österreich habe schneller und restriktiver als andere Staaten auf die Ausbreitung des Coronavirus reagiert und so bislang das Schlimmste verhindern können, lobte Sebastian Kurz das Krisenmanagement seiner Regierung. Ein Krisenmanagement, das auch von einer großen Mehrheit der Bevölkerung größtenteils vertrauensvoll mitgetragen wird. Die Zustimmungswerte für den Kanzler zum Beispiel sind so hoch wie noch nie. Und nun also soll diese schnelle und restriktive Reaktion dem Land auch erlauben, schneller wieder aus der Krise zu kommen, so Kurz.
Allerdings nur, wenn wir weiter alle konsequent die Maßnahmen einhalten und so gut zusammenstehen, wie wir das bisher gemacht haben.
Das bedeutet auch, die strikten Ausgangsbeschränkungen, die in Österreich bis anhin galten, sollen weiterhin gelten. Bis Ende April soll also nur das Haus verlassen dürfen, wer arbeiten, einkaufen oder anderen helfen muss. Oder wer Sport oder frische Luft braucht. Entscheidend werden nun die nächsten Tage, die Tage vor Ostern sein. Kanzler Sebastian Kurz appellierte denn auch an seine Landsleute, diszipliniert zu bleiben.
Ich ersuche Sie dringend, dass wir durchhalten, auch wenn es schwerfällt, weil alles andere bedeutet, dass die Krankheit sich wieder schneller ausbreitet und wir de facto das verspielen, was wir jetzt in den letzten 3 Wochen zustande gebracht haben.
Dass das nicht passiert, dafür sollen auch genügend Polizisten sorgen. Die Polizeipräsenz, so kündigte Innenminister Karl Nehammer an, soll in den nächsten Tagen noch einmal erhöht werden.
Minuten vor 1, Rendezvous mit diesen weiteren Themen. Auf den Intensivstationen in den Schweizer Spitälern werden dringend benötigte Medikamente knapp.
Im Moment hat es noch, einfach unter Umständen am falschen Ort.
Das Gespräch mit Spitalapotheker Enea Martinelli. Und die Slowakei steht kurz vor der Inbetriebnahme eines neuen AKW. Und das alarmiert Umweltaktivisten in Österreich.
Mehrere Ingenieure sagen uns, dass essentielle Teile dieser Baustelle völlig außer Kontrolle sind.
Dazu unsere Reportage kurz vor 1. Und zuerst, Passagierflugzeuge fliegen im Moment kaum noch und das hat auch Auswirkungen auf die Luftfracht. Ein großer Teil dieser Güter wird nämlich im Frachtraum von Passagiermaschinen transportiert. Und diese Kapazitäten fallen jetzt zu gewissen Destinationen fast völlig weg. Wie sich Schweizer Firmen in dieser Situation helfen und was Airlines und Spediteure leisten müssen, zeigt der Bericht von Charlotte Jacquemart.
Die Stille am Flughafen Zürich ist fast absolut. Nur noch selten hebt ein Passagierflugzeug ab oder kommt an. Was diese Stille für die Luftfracht bedeutet, weiß der Chef von Cargologic, Marco Gredig. Cargologic ist jene Firma, die mit 800 Mitarbeitern am Flughafen Zürich die Flieger mit Gütern belädt und entlädt.
Die Kapazität hat sich natürlich massiv verkleinert. Da sind wir jetzt um rund 85% im Umschlag eingebrochen,
sagt Marco Gredig. Der Einbruch ist so stark, weil mehr als die Hälfte der Luftfracht im Bauch der Passagierflugzeuge durch die Welt fliegt und nicht in Transportmaschinen. Die Swiss treffe das besonders hart, sagt Sprecherin Karin Müller. Denn das habe zur Folge,
dass das Frachtgeschäft auch bei Swiss natürlich massiv zurückgegangen ist, weil wir keine reinen Frachtflugzeuge besitzen.
Deshalb befinden sich die Schweizer Exportfirmen seit dem Quasi-Grounding der Passagierflugzeuge im Krisenmodus. Marc Schmid ist Chef Logistik Schweiz bei Novartis. Schmid sagt:
Auch Novartis spürt hier, dass die Kapazitäten auf einigen Routen bis zu 90% reduziert wurden.
Man sei derzeit täglich im Kontakt mit Airlines und Spediteuren. Einen Gouron Normal gäbe es nicht mehr, sagt Schmid. Die Airlines und Spediteure würden zusammen unermüdlich nach Lösungen suchen, um Luftbrücken sicherzustellen.
Zum Teil verkehren Frachtflugzeuge neu auf geänderten oder angepassten Routen oder Passagierflugzeuge werden für reine Frachttransporte umgerüstet.
Die Umrüstung von Passagierflugzeugen bedeutet, man deckt die Sitze ab, stopft darüber rein, was reingeht und zurrt alles fest, dass bei Turbulenzen nichts ins Rutschen kommt. So bringe man zum Beispiel in eine A340 zusätzliche 16 Tonnen Waren rein, zu den 24 Tonnen im Bauch des Flugzeugs, erklärt der Chef von Cargologic. Genau das biete neu auch die Swiss an, sagt Karin Müller von Swiss. Swiss habe in den letzten Tagen entschieden,
dass wir reine Frachtflüge anbieten mit unseren Passagiermaschinen. Das heißt, dass wir trotzdem versuchen, den Warenfluss innerhalb der Länder aufrechtzuerhalten und auch die Schweizer Exportindustrie zu unterstützen.
Gestern sei der erste Swiss-Flieger in Kloten gelandet, der auch Waren in der Passagierkabine transportiert habe, sagt die Swiss-Sprecherin. Detlef Trefzger, CEO des globalen Logistikkonzerns Kühne und Nagel, sagt zur Umrüstung von Passagiermaschinen allerdings:
Das ist nicht die Regel. Das ist natürlich das, was in den Medien sehr schnell aufgegriffen wird und auch spannend zu sehen ist. Aber wir haben hunderte von Frachtflugzeugen weltweit, die täglich um den Globus fliegen nach wie vor.
Frachtflugzeuge, die aber kaum aus Zürich abfliegen. Doch auch da finden Spediteure wie Cargologic einen Weg.
Ein Teil wird mit den Lastwagen an die großen Frachthubs wie Frankfurt getrackt und geht dann dort mit Frachtfliegen in die Welt.
Sagt Cargologic-Chef Gredig. Das funktioniere gut, sagt auch der CEO von Kühne und Nagel, weil...
Das ist natürlich ein Konzept, was wir auch in normalen Zeiten nutzen und das jetzt größere Bedeutung hat, weil eben die Alternative, der Frachtraum in Passagierflugzeugen, nicht mehr zur Verfügung steht.
Die Kosten für die Sicherstellung der Lufttransporte seien allerdings enorm, sagt der Logistikchef von Novartis, Marc Schmid.
Auf einigen Routen sprechen wir von einer Verdoppelung, ist fast Verdreifachung der Transportkosten. Es gibt aber auch einige Routen, für welche die Transportpreise 10-mal höher sind als vor der Krise.
10-mal höhere Preise, das betrifft alle Industrien, die exportieren und importieren. Für ein gechartertes Frachtflugzeug zahle man je nach Größe zwischen 400.000 und 1,1 Millionen Franken, sagt der Logistikchef von Novartis. Werden diese Zusatzkosten die Konsumenten zahlen?
Wir haben eine Taskforce gegründet bei uns bei Novartis, wo wir diese Kosten wöchentlich melden. Wie wir genau mit diesen Kosten nachher umgehen, ist noch Teil der Abklärung.
Sagt Marc Schmid. Klar wird, die Corona-Krise stellt die Frachtlogistik vor nie dagewesene Herausforderungen. Trotzdem sagen alle Beteiligten, die Krise habe auch ihr Gutes. Man rücke zusammen und suche gemeinsam nach Lösungen, wie die Güter weiterhin dorthin kämen, wo sie gebraucht würden.
Der Bericht von Charlotte Schackma. Den Schweizer Intensivstationen gehen angesichts der steigenden Corona-Fälle dringend benötigte Medikamente aus. Vor allem sogenannte Relaxantien sind offenbar äußerst knapp, also Mittel, welche benötigt werden, um schwerstkranke Covid-19-Patienten an Beatmungsgeräte anzuschließen. Enea Martinelli ist Spitalapotheker für die Spitäler Interlaken, Meiringen und Frutigen sowie unter anderem Vizepräsident von PharmaSuisse, dem Schweizerischen Apothekenverband. Ich wollte von ihm wissen, wie prekär ist die Situation bei den Medikamenten, welche die Spitäler benötigen, um Schwerkranke künstlich zu beatmen?
Es ist natürlich so, wenn man mehr Beatmungsplätze schafft, braucht es nicht nur die Beatmungsgeräte, sondern auch die Medikamente dafür. Und jetzt müssen die adäquat verteilt werden. Also im Moment hat es noch, einfach unter Umständen am falschen Ort.
Das heißt, es geht eigentlich im Moment noch darum, diese Medikamente auf die Spitäler, die sie benötigen, zu verteilen.
Richtig so, dass die jetzt beatmeten Patienten, die in der nächsten Woche neu beatmet werden, dass man die adäquat versorgen kann.
Haben die Spitäler denn allenfalls Alternativen, andere Mittel, die eingesetzt werden könnten?
Also im Wesentlichen gibt es drei verschiedene Muskelrelaxantien, die im Notfall untereinander ausgetauscht werden können. Es gibt ein viertes, das man auch brauchen könnte, aber das hilft dann für die generelle Situation, wenn es stark zunimmt, hilft das nicht. Das heißt, man muss dringend an der Beschaffung auch arbeiten, aber wie ich gehört habe, wird daran gearbeitet.
Nicht nur solche Relaxantien, sondern auch starke Schmerzmittel oder Antibiotika werden knapp. Das ist schon länger bekannt. Der Bund sagte damals, man öffne das Pflichtlager. Wie gut, Enea Martinelli, sind denn die Spitäler, die Apotheken im Moment allgemein mit Medikamenten eingedeckt?
Wenn die Pflichtlager jetzt geöffnet werden, dann ist es gut, wenn es noch Pflichtlager habt. Aber leider ist es eben so, dass wir schon länger von diesen Pflichtlagern brauchen. Das ist auch keine neue Situation. Und das wird uns in Zukunft noch beschäftigen, auch wenn die Pandemie schon vorüber ist, wird uns das noch beschäftigen, weil die Lager nicht nur bei uns, sondern international zuerst wieder gefüllt werden müssen, bis die Versorgung wieder adäquat funktioniert.
Ein Problem, dass die Medikamente knapp werden, ist ja, dass sie im Ausland hergestellt werden. Jetzt gibt es Forderungen, diese sollten vermehrt wieder in der Schweiz produziert werden. Wie realistisch ist denn das?
Also der Hauptkritikpunkt ist nicht das Ausland in genereller Weise, sondern dass sie vor allem in Asien produziert wurden. Und man hat jetzt gemerkt, oder wenn Indien beispielsweise den Export verschiedener Antibiotika blockiert oder wenn China die Fabriken stillstehen, die Antibiotika herstellen, dann wird es schwierig. Deshalb muss man diese Produktion zu einem Teil wieder nach Europa bringen. Das ist wichtig. Ob das die Schweiz alleine kann, wage ich zu bezweifeln. Aber mindestens eine europäische Lösung müsste es geben. Und da stehen die Vorzeichen gut, dass die Politik langsam merkt, dass das effektiv ein Problem ist.
Wie blicken Sie auf die kommenden Wochen, falls die Zahlen an Corona-Erkrankten, an Schwersterkrankten weiter zunehmen? Was heißt das für das Spitalpersonal, für die Ärztinnen und Ärzte, wenn jetzt da die Medikamente tatsächlich knapp würden?
Wir müssen kreativ werden. Das heißt, wenn man beispielsweise jemanden ins künstliche Koma schickt, dann kann man das beispielsweise schlimmstenfalls auch mit einer klassischen Gasanästhesie machen und so weiter. Also es gibt schon noch Möglichkeiten, die sind einfach relativ kompliziert zu organisieren. Sie sind nicht unbedingt trivial. Das sind die Situationen, die entstehen können. Solange wie möglich halten wir das natürlich durch, aber wir sind darauf angewiesen, dass uns der Bund da unterstützt, was er auch tut im Moment.
Aber das heißt, die Menschen müssen jetzt nicht Angst haben, dass sie dann nicht behandelt werden?
Nein, im Prinzip nicht. Der Aufwand, dass sie adäquat behandelt werden können, ist einfach entsprechend höher. Und die Erfahrung unter Umständen mit den Medikamenten umzugehen, die ist auch eingeschränkt. Aber es sollte möglich sein, mit ein bisschen kreativem Geist die Situation überbrücken zu können.
Sagt Spitalapotheker und PharmaSuisse-Vizepräsident Enea Martinelli hier im Rendezvous. Eine Zukunft ohne Atomstrom ist erklärtes Ziel in der Schweiz und in Deutschland. In eine völlig andere Richtung gehen viele Länder Osteuropas. Sie planen neue Kernkraftwerke. Besonders umstritten sind jene zwei Reaktoren, die als nächstes ans Netz sollen. Sie stehen in der Slowakei, nur 160 Kilometer von der österreichischen Hauptstadt Wien entfernt. Den Österreichern macht das Angst. Die Zeitungen schreiben von Schrottreaktoren. Die österreichische Regierung würde das Projekt im slowakischen Mochovce gern stoppen. Osteuropa-Korrespondent Roman Fillinger berichtet.
Vom Urknall führt eine direkte Linie zu den Reaktoren des Atomkraftwerks Mochovce. So präsentieren die Betreiber des Kernkraftwerks in ihrem Besucherzentrum die Geschichte der Energiegewinnung. Das AKW sei eines der modernsten in Europa, heißt es in der Ausstellung.
Ako jeden z najmodernejších je containment v Mochovciach odolný aj voči závažným nehodám.
Es widersteht den schlimmsten Unfällen. Das Risiko, dass Radioaktivität entweicht, ist minim, selbst in den extremsten und unwahrscheinlichsten Situationen. Keinen Urknall, aber eine heftige Explosion in Mochovce zeigt ein Video aus dem noch nicht fertig gebauten Reaktor 3, das die österreichische Umweltorganisation Global 2000 Ende Februar veröffentlicht hat. Es zeige ein Notstromaggregat, das wegen eines Kurzschlusses in die Luft gehe, sagen die Umweltaktivisten. Fällt so ein Dieselgenerator aus, kann das katastrophale Folgen haben. Er soll nämlich die Kühlung des Reaktors sicherstellen, wenn ein Blitzschlag oder ein Erdbeben die Stromversorgung unterbricht. Reinhard Uhrig, bei Global 2000 für Anti-Atom-Kampagnen zuständig, sagt, Pannen wie diese seien auf der Baustelle von Mochovce nicht die Ausnahme, sondern die Regel.
Mehrere Ingenieure sagen uns, dass essentielle Teile dieser Baustelle völlig außer Kontrolle sind.
Der Hauptgrund für diesen Kontrollverlust liege im schlechten Management der Baustelle.
Das sind verschiedene Baufirmen, Subcontractor, Sub-Subcontractor, wo die linke Hand nicht weiß, was die rechte macht und das Management vollkommen versagt.
Dass beim Bau von Mochovce einiges schiefgegangen ist, bestreitet niemand. Schon vor Jahren hätte Reaktor 3 und sein Zwilling Reaktor 4 ans Netz gehen sollen. Doch dann haben Kilometer schlampig verlegter Kabel, Kilometer fehlerhafter Schweißnähte und andere Mängel den Bau immer wieder verzögert. Die Betreiberfirma von Mochovce, Slovenska Elektrana, versichert, sie habe alle diese Fehler korrigiert. Das mag stimmen, sagt Reinhard Uhrig. Sicher sei das AKW dennoch nicht.
Das große Problem, was alle diese Ingenieure sagen, ist die unbekannten Mängel, die noch nicht aufgedeckten.
Für den Umweltaktivisten ist klar,
das Beste wäre, schlicht und einfach dieses Chaosprojekt abzubrechen.
Eine Meinung, die in Österreich fast alle teilen. Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz hat schon verlangt, dass der Bau der beiden neuen Reaktoren in Mochovce gestoppt wird. Für die slowakische Regierung ist das jedoch keine Option. Für die Betreiberfirma Slovenská elektrárna schon gar nicht. Sie hat 6 Milliarden Euro verbaut in Mochovce, fast doppelt so viel wie ursprünglich budgetiert. Sie will die beiden neuen Reaktoren so schnell wie möglich hochfahren, hofft, dass das noch diesen Sommer möglich sein wird. Der Sprecher von Slovenská elektrárna versprach Radio SRF zu erklären, wie das gehen soll, wollte Stellung nehmen zu den Vorwürfen, das AKW sei nicht sicher. Als ihm die Fragen dann aber vorlagen, war er nicht mehr zu erreichen, reagierte auch auf mehrmalige Nachfragen nicht. Lieber klagt er vor dem Heimpublikum in slowakischen Medien, Mochovce sei Opfer einer ausländischen Hetzkampagne. Die Entscheidung, ob und wann die neuen Reaktoren in Mochovce ans Netz gehen, liegt bei Marta Siakova, der Chefin der slowakischen Atomaufsicht. Auch sie ist nicht zufrieden damit, wie auf der Baustelle von Mochovce gearbeitet wird.
If I like the way how Mochovce are constructed, no, I do not like that.
Wie die Baustelle organisiert sei, das gefalle ihr gar nicht. Seit über 10 Jahren werde gebaut, 6 oder 7 Bauleiter habe es in dieser Zeit gegeben, da fehle die Kontinuität. Anders aber als die österreichischen Umweltaktivisten glaubt Siakova, dass die neuen Reaktoren am Schluss sicher sein werden. Die Baumängel seien nach und nach behoben worden und, bevor sie ans Netz gehen, müssen die Reaktoren Tests bestehen, die eine ausreichende Sicherheit garantierten.
All tests has to be verified against criteria which, if kept, can confirm that the safety is really on appropriate level.
Frühestens Ende Jahr könnte der erste der beiden neuen Reaktoren in Mochovce alle Tests bestanden haben und hochgefahren werden, sagte die oberste Atomaufseherin der Slowakei noch vor Ausbruch der Corona-Krise. Das ist ein halbes Jahr später, als die Betreiber hoffen. Und auch dieser Termin ist nur realistisch, wenn auf der Reaktorbaustelle jetzt plötzlich alles rund liefe.
Ja, Roman Fielinger, die Slowakei ist nicht das einzige osteuropäische Land, das auf AKW setzt. Auch Ungarn, Tschechien, Rumänien und Bulgarien wollen ihre bestehenden AKW mit neuen Reaktoren ergänzen. Und Polen, das bisher noch keine Kernkraftwerke hat, will gleich 6 neue Reaktoren bauen. Wieso setzen so viele osteuropäische Länder auf einen Ausbau der Atomkraft?
Nun, weil sie überzeugt sind, dass Atomkraft der einzig gangbare Weg ist, um einerseits ihren Energiebedarf zu decken und andererseits ihren CO2-Ausstoß zu reduzieren. Nehmen wir Polen zum Beispiel, das größte Land im Osten der EU. Polen bezieht heute noch über 80% seiner Energie aus Kohle. Das führt zu einem hohen CO2-Ausstoß, das führt zu viel Smog und das wird immer teurer, unter anderem, weil Polen Klimazertifikate kaufen muss, um diesen hohen CO2-Ausstoß dann wieder zu kompensieren. Kohlekraft, das ist auch in Polen fast allen zumindest klar, muss langfristig ersetzt werden. Aber, sagt Polen, allein mit erneuerbaren Energien schaffen wir das nicht, wir brauchen Atomstrom. Und genauso sehen das eben auch die anderen osteuropäischen Länder. Da gibt es einen tiefen Graben zu atomkritischen Staaten im Westen, Deutschland oder Österreich beispielsweise. Während dort AKW als schädlich für die Umwelt gelten, ist in Osteuropa die Überzeugung, Atomstrom, das ist klimaschonend, das ist günstig.
Auf der anderen Seite ist es extrem teuer und, wie Ihr Beispiel aus der Slowakei gezeigt hat, schwierig, ein neues AKW zu bauen.
Das ist richtig. Mochovce zeigt, wie leicht die Kosten explodieren können und wie viel schiefgehen kann bei so einem Reaktorbau. Aber dazu kommt noch etwas anderes. Bei den gegenwärtig tiefen Strompreisen lohnt sich der Bau eines neuen Reaktors nicht einmal. Und so ist es für diese Länder schwierig, Investoren zu finden, die den Bau eines AKW auch finanzieren wollen. Und das ist ein Grund, weshalb die osteuropäischen Länder derzeit viel Druck machen, dass sie neue Reaktoren mit Geld aus dem Green Deal finanzieren können, diesem neuen Klimaplan der EU. Und das wiederum Subventionen für AKW, das ist ein Ansinnen, das in den atomkritischen westeuropäischen Ländern schlecht ankommt.
Wie sieht es denn aus mit der Akzeptanz der Atomkraft in der Bevölkerung in Osteuropa? Gibt es da auch Widerstand?
Ja, es gibt schon punktuell Widerstand, aber eine Anti-Atom-Bewegung, wie es sie im Westen gibt, eine Anti-Atom-Bewegung mit Gewicht, die gibt es nicht. Mir scheint, in weiten Teilen Osteuropas ist die Überzeugung, dass die Wirtschaft ohne Atomstrom nicht auskommt, wesentlich größer als die Angst vor einem Reaktorunfall.
Danke, Roman Villinger, direkt aus Warschau. In einer Minute ist es eins. Gleich im ersten und vierten: Frankreich versucht die Corona-Pandemie mit drastischen Einschränkungen des öffentlichen Lebens zu bewältigen. Schweden hingegen setzt voll auf die Selbstverantwortung der Bevölkerung und erntet dafür immer mehr Kritik. Wir schauen genauer auf diese beiden Länder im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen des Mittags mit Christoph Studer.
Gut 550 neue Infektionsfälle und 25 Todesfälle mehr als bis gestern früh. Das Bundesamt für Gesundheit hat am Mittag die aktuellen Zahlen zur Ausbreitung des Coronavirus in der Schweiz bekannt gegeben. Die Zahlen des BAG beruhen auf Meldungen, die bis heute früh eingegangen sind. Sie können von den Zahlen der Kantone abweichen. Nun können auch Kulturveranstalter und Kulturschaffende Anträge für finanzielle Unterstützung stellen, wenn sie von der Corona-Krise betroffen sind. 280 Millionen Franken vom Bund stehen dafür zur Verfügung. Anträge müssen Betroffene an die Kantone oder an die Beratungsstelle Swiss Culture Sociale stellen. In Österreich dürfen kleine Läden und Bau- und Gartenmärkte ab Dienstag in einer Woche wieder öffnen. Das hat Bundeskanzler Sebastian Kurz bekannt gegeben. Schulen bleiben in Österreich aber bis Mitte Mai geschlossen. Ebenso soll es vorerst keine öffentlichen Veranstaltungen geben.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.